Meine große Hoffnung beim Thema Lethargie ist und bleibt Niklas Füllkrug, weil Niklas ist ja nicht nur der beste Spieler hier bei Werder, sondern er bringt auch die Mentalität her, dass er diesen Verein liebt.
Hallo, herzlich willkommen bei Grün auf Weiß. Der Podcast des Weserkrühe ist wieder am Start. Mein Name ist Stefan Freie, mir gegenüber JJ Bär. Hallo JJ.
Moin Stefan, moin in die Runde, liebe Werder-Fans. Ja, es geht so langsam los, ne? Wir haben Pokal hinter uns und Liga vor der Brust, um wieder eine Menge zu besprechen, Stefan.
So ist es. 2020 war der SV Werder im Halbfinale des DFB-Pokals damals knapp, muss man sagen, ausgeschieden gegen RB Leipzig, 1-2 nach Verlängerung. In den folgenden 6 Jahren ist Werder dann genau 3-mal in der ersten Runde ausgeschieden. Diesmal haben sie es vermieden, 3-0 gegen den LSK. JJ, das ist aber auch die positivste Nachricht, die uns erreicht aus dem Millerntor-Stadion, weil ansonsten war es schon eher so etwas, naja, wie hast du es in der Kolumne beschrieben? Kein Anlass zur Panik, aber zur Sorge auf jeden Fall, weil es hat sich nichts verbessert im Vergleich zur Vorsaison.
Muss man leider sagen. Ne? Und ich bin ein großer Freund davon, das ist noch so ein Überbleibsel aus meinen 15 Jahren beim Kicker, dass ich Listen führe. Ne? Und ich habe dann bei diesem Spiel eine Plus-Minus-Liste geführt. Das mache ich ganz gerne beim Saisonstart, um zu gucken, okay, was läuft schon gut und wo gibt es noch Defizite. Und die eine Spalte wurde voll und voller und die andere nicht. Und die voll und voller wurde, war jetzt nicht die Positivspalte. Ne? Mhm. Das ist schon zur Halbzeit aufgefallen. Also die erste Halbzeit war schon sehr, sehr, sehr schlecht, um es mal offen auszusprechen. Das war nicht genug, was Werder da geboten hat. Das Schöne ist tatsächlich, dass sie eine Runde weitergekommen sind, ne? Dass also diese Blamage ausgeblieben ist. Aber die Leistung, die du gezeigt hast, die gibt schon Anlass zur Sorge.
Was steht denn auf der Liste? Also welche Punkte hakst du denn da ab als positiv oder negativ? Willst du uns da mal mitnehmen? Du zögerst einen Moment. Oder sind das Reportergeheimnisse, die du der Öffentlichkeit nicht preisgeben
möchtest? Ich habe überlegt, womit ich anfange. Mit dem einen positiven oder mit all den negativen Dingen. Ne? Also positiv fand ich den Auftritt von Ludovit Reis, der ja dringend jetzt auch ans Spielen kommen muss, um in die Abläufe reinzukommen und Vertrauen zu bekommen zu den Mitspielern und in den eigenen Körper. Der hat wenig gespielt in Belgien in den letzten Monaten. Das fand ich gut. Ich fand es auch richtig, dass Daniel Thun gesagt hat, okay, alle die jetzt in die Startelf, die dringend Spielpraxis brauchen, das ist Niklas Füllkrug, der ja auch keine Testspiele hatte diesen Sommer, das ist eben Reis und Senelin, ne, der den ganzen Sommer ja ausgefallen war bei Werder wegen seiner Bauchmuskelverletzung. Der hat auch sein erstes Spiel im Prinzip jetzt gemacht. Der hatte ja gar keine Testspiele vorher. Und die musst du jetzt ans Laufen kriegen. Also das war gut, dass wir die wieder gesehen haben. Aber schlecht im Prinzip vieles von dem, was schon in der vergangenen Saison schlecht war. Und dann nochmal multipliziert mit dem Faktor, dein Gegner ist ein Oberligist. Also ich fange mal an mit sehr behäbiger Spielaufbau. Sehr schlampiges Passspiel, also achtet mal drauf, in welchen Fuß wird der Pass gespielt, wird der Pass 1-2 Meter nach hinten gespielt oder nach vorne gespielt, wie oft wird der Pass so gespielt, obwohl sofort Gegnerdruck da ist und es einen anderen Passweg gegeben hätte. Auch Ballannahme, Ballweiterverarbeitung habe ich viel Schlampigkeit gesehen und das, wie gesagt, nicht gegen einen Gegner aus der Champions League, der dir sofort Druck macht, sondern einen Oberligisten. Und was ich gar nicht gesehen habe, ist, eins gegen eins Situationen im vordersten Drittel, wo du reinstößt, wo du Räume schaffst, wo du den Gegner überläufst, dass da auch eine gewisse Hektik beim Gegner in der Defensive ausbricht, weil sie, hey, gegen einen Bundesligisten spielen. Nee, den Eindruck hatte man tatsächlich zu keinem Zeitpunkt. Dann musste dir wieder Jens Day, wie in der Vorsaison, den Arsch retten im Prinzip, ne? Mit seinem Tor. Das war dann so ein bisschen die Beruhigungspille.
Also all das, was du vermisst hast, habe ich ja zeitgleich im Weserstadion gesehen. Nämlich beim Spiel der SV Himmeling gegen 96. Da konnte man sehr gut beobachten, wie das aussieht, wenn in dem Fall ein Zweitligist einen Oberligisten, in dem Fall die SV Himmeling, nach allen Regeln der Kunst auseinandernimmt und nach 21 Minuten 5-0 führt. Die Himmelinger wussten gar nicht, wie ihnen geschieht. Also die fielen von einer Verlegenheit in die andere, haben sich sehr bemüht, aber konnten aus wahrscheinlich in erster Linie Qualitätsgründen diesem Druck des Gegners überhaupt nicht standhalten. Nun ist der LSK sicherlich nicht ganz zu vergleichen als Oberligist aus Niedersachsen mit einem Oberligisten in Bremen, aber so weit auseinander sind sie auch nicht. Aber Werder und 96 in der Mentalität und der Haltung zu diesem ersten Saisonspiel offenbar ja schon.
Ja, und beides ist schade, ne? Also ich finde schon, dass du auch zwischen einem Oberligisten aus Niedersachsen und Werder Bremen einen großen Unterschied sehen müsstest. Und Mentalität ist ja genau das Stichwort. Das, was Hannover da im Weserstadion gezeigt hat, das hat ja auch der ein oder andere Erst- und Zweitligist am Wochenende ähnlich gezeigt gegen einen unterklassigen Gegner. Ich hätte schon erwartet, gerade nach diesem schwachen Auftritt gegen Auxerre im Weserstadion, beim Tag der Fans, wo du 0-1 verloren hast und wenig Mentalität hattest, man könnte es fast Lethargie nennen, Behäbigkeit, das ist so der Überbegriff über alles, was du da tust, hätte ich gedacht, dass da jetzt auch mit diesem Faktor Niklas Füllkrug, dass da jetzt schon mehr passiert gegen einen Oberligisten. Ich möchte es immer wieder sagen, ne? Also da musst du einen vielfachen Klassenunterschied sehen in diesem Spiel, gerade auch was Tempo angeht. Um was Durchsetzungsvermögen angeht. Und das genau war halt nicht zu sehen. Und das gibt so ein bisschen Anlass zur Sorge, weil das ja auch Themenfelder sind, die in der vergangenen Saison ganz maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Werder Mitte der Hinrunde an ein Kellerclub war und fast abgestiegen wäre.
Also erstmal muss man natürlich sagen, gegen einen Oberligisten Lüneburger SK, der nach 2 Spielen noch auf seinen ersten Sieg wartet in der Oberliga Niedersachsen. Das ist schon auch nochmal, gehört ja auch zur Wahrheit. Ist keine Übermannschaft offensichtlich.
Ja, kein
Riese. Und du hast es ja gerade eben angesprochen, die entscheidenden Wörter sind gefallen. Niklas Füllkrug auf der einen und auch Lethargie auf der anderen Seite. Im Zusammenhang mit der Vorstellung oder der Verpflichtung von Niklas Füllkrug hat ja Daniel Thun etwas, in einem Nebensatz etwas sehr Bemerkenswertes verlauten lassen, nämlich dass Niklas womöglich der Spieler ist, der sinngemäß die Mannschaft aus der Lethargie holt, das allerdings wörtlich, aus der Lethargie holt. Da habe ich gedacht, also gut, das hätte er natürlich vor 2 Monaten niemals gesagt, weil da war es ja offenbar schon der Fall, aber da hätte er sowas nie angesprochen. Nur wenn du dann die Lösung, vermeintliche Lösung hast, bist du ja als Trainer offenbar sehr viel schneller bereit, mal darauf hinzuweisen, was da gerade stattgefunden hat in den vergangenen, ja auch Monaten. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn du über eine Profifußballmannschaft sagen muss, dass sie lethargisch ist, dann stimmt ja wirklich auch etwas grundsätzlich nicht.
Ja, aber das haben wir ja letzte Saison gesehen. Also wie oft stand Clemens Fritz oder auch Peter Niemeyer nach den Spielen vor uns Journalisten und haben darüber gesprochen, dass es zu wenig war, dass es behäbig war, dass es zu langsam war, dass die Leidenschaft gefehlt hat und so weiter. Es sind immer Vokabeln, die in diese Richtung gehen, ne? Und das kannst du dann auch Lethargie nennen. Und damals kam halt irgendwann dann Daniel Thun, das war so um den Februar rum, als Trainer, und er hat dann dafür gesorgt, dass diese Lethargie aufbricht, dass sie zumindest punktuell mal verschwindet, indem er einfach einen anderen Schwung da reingebracht hat in die Kabine. Das kam nicht von den Spielern. Und jetzt erwartet er das natürlich völlig zu Recht von Niklas Füllkrug, denn das kann nicht immer der Trainer sein, der das macht. Das muss schon auch aus der Mannschaft kommen. Und Werder hat jetzt in diesem Sommer keinen Führungsspieler bis heute verloren, der dafür gestanden hätte, dies zu tun. Auch Romano Schmid war nicht so einer. Das heißt, die Führungsspieler der letzten Saison sind ja alle noch da. Die waren nicht ausreichend. Ne? Wir haben ja letzte Woche gesagt, die haben das Ruder nicht übernommen, sondern eher fallen lassen. Das ist nicht die Mentalität von Niklas Füllkrug. Weil man jetzt sagen muss, auch nach den Eindrücken vom Pokalspiel, ja, Niklas Füllkrug hat ein Elfmeter-Tor gemacht, aber man merkt ihm auch an, dass ihm Spielpraxis fehlt. Ne? Also es wird noch ein bisschen dauern, bis wir den Lücke sehen, der sich damals hier als Nationalspieler verabschiedet hat aus Bremen. Der braucht noch ein bisschen, aber er bringt den Ehrgeiz und den Willen mit.
Ja, Führungsspieler können sicherlich helfen, eine Lethargie aufzubrechen. Aber ich erwarte von allen anderen Spielern auch, egal welche Rolle sie haben, dass ich ihnen nach dem Spiel nicht eine lethargische Leistung attestieren muss. Das kann ja nicht angehen.
Ja, weil da müssen wir über einen jetzt auch mal reden, der auf meiner Minusliste vom Pokalspiel am häufigsten auftauchte, als Name tatsächlich, und das ist Samuel Mbangula. Ne? Also wer das Spiel gesehen hat von euch, der hat jeden Angriff über seine Seite, hat links vorne gespielt, hat jeden Angriff über seine Seite abgebrochen, abgedreht, den Ball wieder nach hinten gespielt. Der ist nicht einmal ins 1 gegen 1 gegangen, der hat nicht einmal den Weg in den Strafraum gesucht. Alles das, was vor einem Jahr ihn so stark gemacht hat. Ja, als er gut gescored hat in der Bundesliga für Werder in den ersten Spielen. Ja, das hat man alles nicht gesehen, und die Frage ist natürlich, warum? Ne? Also ist der im Kopf überfordert mit den taktischen Aufgaben, die er auf dieser Position erfüllen soll? Ist der aus irgendeinem Grund unzufrieden damit, dass er noch bei Werder spielt? Der Berater hatte ja da so ein bisschen rumgeplänkelt in den letzten Wochen, dass er auch gerne noch woanders hinwechseln kann und so weiter. Fakt ist mal eins, so wie der gegen den Oberligisten gespielt hat, ist er völlig zu Recht ausgewechselt worden und so kann er nicht in der Bundesliga spielen. Jetzt muss man allerdings aufpassen, lässt du ihn jetzt raus gegen Freiburg, weil du hinten einen guten Jungfuchs hast mit Paul RFB Nagy, der das dann im Pokalspiel viel besser gemacht hat auf ein und derselben Position. Alles das gezeigt, was Mbangula hat vermissen lassen. Wenn du also Mbangula jetzt in Freiburg draußen lässt, läufst du natürlich Gefahr, ihn direkt wieder zu verlieren in der neuen Saison, obwohl das eigentlich deine Aufgabe ist, den Jungen ans Laufen zu bringen.
Du hast ihn ja noch gar nicht wieder. Im Grunde kannst du ihn nicht verlieren. Aber ich weiß, was du meinst. Das hat man ja letzte Saison auch gesehen. Also erstmal wissen wir, wenn Werder 10 Millionen für ihn ausgibt, gehen wir erstmal davon aus, dass er eine gewisse Qualität hat. Und tatsächlich hat er, sagen wir mal, im ersten Viertel der letzten Saison ja auch richtig gut gescored, hat wichtige Tore erzielt, hat einen ganz anderen Eindruck hinterlassen, als wir ihn in den vergangenen Wochen bemerken mussten. Und dann hat man aber auch gesehen, es lief nicht mehr so richtig. Und dann der Druck, den er dann erhalten hat, indem er nämlich sehr oft mal auf der Bank saß, hat ja bei ihm nicht funktioniert. Das heißt, es muss, glaube ich, dann einen anderen Weg geben, diesen immer noch mit 10 Millionen sehr hoch dotierten Spieler ins Laufen zu kriegen. Den Weg hat Werder aber offenbar noch nicht gefunden.
Ja, ich erwarte zwei Dinge. Also von Sammy Mbangula erwarte ich, dass er heiß drauf ist, sich im zweiten Jahr bei Werder Bremen jetzt richtig durchzusetzen und zu zeigen, was er kann, dass das nicht nur so punktuell aufleuchtet wie letzte Saison zu Beginn, sondern dass er das mal ein Jahr durchhält. Und dass er auch Spaß dran findet, vorne in der Offensive mit einem Niklas Füllkrug zusammenzuspielen. Ja, im Pokal, gut, das waren jetzt die ersten gemeinsamen 45 Minuten, dann ist Sammy ausgewechselt worden. War das kein Zusammenspielen, sondern es war ein Nebeneinander her existieren. Das muss also anders werden. Ich erwarte genauso von Trainer Daniel Thun, dass er eine Positionsbeschreibung findet, eine Rollenbeschreibung für Samuel Mbangula, die seinen Stärken entspricht. Also dieses, was ich eben gesagt habe, ins Dribbling gehen, das Tempo reinbringen, in den Strafraum reinziehen, selbst abschließen, den Pass in die Mitte spielen, alles das, was wir letztes Jahr gesehen haben, er ist so schnell und dribbelstark, steckt da nochmal einen Haken, dass er oft auch vom Gegner gefoult wird, auch das haben wir ja letztes Jahr gesehen, holt dann Elfmeter raus dadurch oder einen Freistoß direkt an der Strafraumgrenze, also ist alles immer gefährlich. Aber das muss er wieder bringen, das muss er wieder zeigen und das müssen die zusammen hinbekommen. Alles andere wäre schlecht.
Du schreibst in der Kolumne, womöglich überfrachtet Daniel Thun auch manche Aufgabenfelder oder manche Stellenbeschreibung innerhalb der Mannschaft. Aber da würde ich mich im Falle von Sammy Mbangula einfach mal fragen, kann man diese Aufgabe links offensiv in der offensiven Dreierkette, sage ich mal, oder im Dreiersturm, überfrachten kann man die nicht. Er kriegt den Ball und macht was damit und zwar irgendwas unter normalen Umständen effektives, ins Dribbling gehen, eine Flanke schlagen oder Dribbling und Flanke, was auch immer. Kann man das wirklich überfrachten? Also so eine Sache, weil im Mittelfeld sieht es ja ganz anders aus in vielerlei Hinsicht.
Ja. Also es ist schon so, dass es anspruchsvoll ist, was Daniel Thun da als Konzept entwickelt hat und der Mannschaft mitgeben möchte. Da geht es dann auch für diese Flügelspieler darum, immer wieder situativ einzurücken, damit im Mittelfeld eine Raute entsteht. Und andere Spieler dann in diese freien Räume, zum Beispiel Olivier Demar, dann auf der linken Seite vorstoßen können, etc. Aber ich bin da ganz bei dir, wenn ein Punkt kommt in so einem Spiel, und es wäre schon schade genug, wenn der gegen den Oberligisten kommt, wir reden ja über fünfte Liga, Leute, ne? Wenn ein Punkt kommt, wo du das Gefühl hast, okay, das wuppt jetzt heute nicht so für mich hier, ich kriege das nicht so gut hin, dann nehme ich halt meine Qualitäten und zeige andere Dinge. Dann mache ich diese Dribblings, dann mache ich diesen Zug zum Tor, dann schieße ich ein Tor, dann gehe ich in den Strafraum rein und alles das hat er nicht gemacht. Also das war einfach dünn.
Aber du sagst völlig zu Recht natürlich auch, es muss schon auch noch was von ihm kommen. Ne? Also dass man ständig die Verantwortung dann nur bei Werder sucht und darin, dass sie eben noch keinen richtigen Zugang zu ihm gefunden haben, das reicht nicht aus als Beschreibung des Problems. Er sollte da auch schon nochmal eigene Ambitionen entwickeln.
Du siehst mich unruhig werden. Wir haben da ja oft drüber gesprochen letzte Saison hier im Podcast. Es gehört schon dazu, dass Werder die Hauptverantwortung dafür trägt, welche Situation wir jetzt haben mit Samuel Mbangula. Weil sie sind im ersten Jahr schlecht mit ihm umgegangen. Alle zusammen. Also nach seinem guten Start haben sie ihn verloren. Dadurch, dass sie ihn dann hinten links hingestellt haben. Das fing ja schon unter Horst Steffen an. dadurch, dass sie nach dem Trainerwechsel nicht direkt auf ihn gesetzt haben. Das war alles sehr, sehr, sehr mühsam. Also die erste Saison war keine gute und da hat Werder einen großen Teil zu beigetragen. Die zweite sollte jetzt viel besser werden. Die Familie haben wir letzte Woche hier besprochen, von Sammy ist ja auch jetzt in Bremen. Also eigentlich ist alles vorbereitet dafür, dass das zweite Jahr jetzt besser wird. Ich sehe es halt bisher nicht. Ich lasse mich gerne dann in Freiburg positiv überraschen.
Kurze Analysepause. Du suchst auch abseits vom Platz nach der perfekten Aufstellung? Dann gibt's im Norden nur eine Adresse. Dodenhof in Posthausen. Norddeutschlands größtes Shoppingcenter. Nur 20 Minuten von Bremen. Direkt an der A1. Auf einer Fläche von über 17 Fußballfeldern findest du alles an einem Ort. Mode, Sport, Technik, Wohnen, Lebensmittel, Gastronomie und tolle Events für die ganze Familie. Komm zu Dodenhof und genieß eine richtig gute Zeit.
Ja gut, wenn wir auf diese Meta-Ebene einfach nochmal gehen.
Wer ja, Meta hätte er machen können, ja. In meinem
ja,
Spiel
ja
in
gut, ja. Okay.
Späßchen am Rande.
Schön, ja. Aber ich meine ja diese Meta-Ebene, die von Meta, die Ebene. Werder hat viele Probleme aus dem letzten Jahr mit in dieses Jahr genommen. Ist ziemlich wörtlich dein Zitat aus der Kolumne. Und das ist sehr traurig eigentlich, weil normalerweise würde man ja daran arbeiten müssen, haben sie vermutlich auch getan, aber dann eben nicht mit dem nötigen Erfolg, dass man die Probleme aus dem letzten Jahr zur neuen Saison abstellt. Und das ist sicherlich ein Anlass zur Sorge.
Ja, und da gehört das Personal ganz einfach dazu und man kann es jetzt Pech nennen, man muss es aber nicht Pech nennen. Also beide Flügel sind Problemzonen und dann schaust dir an, Mitch Weiser hat letztes Jahr den Saisonstart verpasst wegen eines Kreuzbandrisses, was unheimlich tragisch war damals. Jetzt verpasst er auch diesen Saisonstart wegen ein und desselben Kreuzbandrisses, weil immer noch nicht an Profifußball zu denken ist, weil der Körper auf Belastungen noch reagiert. Felix Agu, letztes Jahr schon Dauerpatient und eigentlich auch die Jahre davor, sollte alles besser werden nach einer langen Sommerpause, die der Erholung dienen sollte, ist nicht besser geworden. Weiß immer noch keiner, wann der wieder spielen kann und ob er dann denn verlässlich spielen kann. Und so, Niklas Stark haben wir auch schon 100-mal thematisiert hier, aber wegen dieser Problematik Weiser und vor allen Dingen Agu suchst du ja jetzt schon wieder händeringend nach einem Außenbahnspieler. Mhm. Genauso wie letztes Jahr um diese Zeit. Also das ist 1:1 kopiert aus dem letzten Sommer und aus der letzten Saison. Du wirst diese Probleme offensichtlich nicht lösen. Da musst du dich natürlich hinterfragen, ob du da in dem einen oder anderen Punkt die richtige Entscheidung getroffen hast, Personal.
Einmal das und vor allen Dingen zählt ja zu den Problemen der letzten Saison, die wir mit in dieser Saison nehmen, ganz offenbar auch die Lethargie. Was ja von allen personellen Geschichten noch das Allerschlimmste ist. Dass Werder es offenbar nicht schafft, einen Oberligisten wie den LSK von vornherein so zu dominieren und dann auch mit der entsprechenden Konsequenz Tore zu erzielen, dass da mal nach einer halben Stunde die Luft raus ist. So, jetzt trink doch eine Tasse Tee.
Es kommt ja noch hinzu, Stefan, und das setzt dem Ganzen ja die Krone auf. Du spielst nicht jetzt irgendwo auf so einem Dorfplatz vor 2000 Leuten beim Oberligisten oder irgendwie so in so einem Hexenkessel Eintracht Trier, da enges kleines Stadion oder sowas. Nee, du spielst auf St. Pauli. Du hast da zigtausende Werder-Fans in diesem Stadion. Das war ein Heimspiel in Hamburg. Und trotzdem schaffst du es nicht. Also wo willst du es denn schaffen, wenn nicht da gegen den Oberligisten? Fand ich jetzt einfach schade. Meine große Hoffnung beim Thema Lethargie ist und bleibt Niklas Füllkrug. Da bin ich ganz beim Trainer. Weil Niklas ist ja nicht nur der beste Spieler hier bei Werder, sondern er bringt auch die Mentalität her, dass er diesen Verein liebt. Das haben wir die letzten Tage von ihm gehört. Ne? Das waren wunderbare Sätze, die er gesprochen hat. Die darf man ihm so abnehmen. Dazu gehört aber auch, dass wenn es nicht läuft, wenn irgendwas schlecht läuft bei Werder, dann ist ihm das nicht egal. Dann macht er nicht den Victor Boniface, macht sich die Kopfhörer rein und fährt mit dem Auto wieder weg, sondern dann wurmt den das und dann arbeitet das in dem. Und dann wird er alles tun, was nötig ist, um das zu verändern. Und darauf sollte sich jeder bei Werder und in dieser Kabine einstellen. Und das ist auch genau richtig so. Ne? Das ist jetzt also nicht, dass er jemand denkt, das ist aber jetzt schlimm vom Niklas, sondern genau so muss Profifußball ja funktionieren. Da muss einer sein, der die Richtung vorgibt. Und das wird Niklas sein in der Saison, das wird spannend zu verfolgen sein.
Hast du eben allen Ernstes behauptet, Victor Boniface wäre mit Kopfhörern im Ohr Auto gefahren?
Nee, er hat die Kabine verlassen und ich gehe davon aus, dass er im Auto dann abgenommen hat.
Nee, gut, alles klar. Aber du hast es vorhin schon angesprochen.
Du weißt ja, was ich meine. Das war das Unwichtigste bei dem, was ich gesagt
habe. Ja, dafür bin ich ja bekannt, dass ich das Unwichtigste betone hier. Und du sprichst über die wichtigen Sachen. Die Rollenverteilung haben wir nun längst akzeptiert. Nein, du hast eben schon gesprochen von Agu und Weiser, der Situation auf der rechten Außenbahn. Und da habe ich mich gefragt, nachdem es zuletzt ja Meldung gab, Werder wäre sehr interessiert an einer Weiterverpflichtung, Weiterleihe, wie auch immer, von Cameron Puertas, ob man sich da nicht um Yuki Sugawara besser bemühen sollte, Prioritäten zumindest setzen in diese Richtung, weil da ja ganz offensichtlich ein Handlungsbedarf besteht.
Der besteht, ja. Du kannst grundsätzlich nicht genug gute Spieler haben, deshalb würde ich auch gerne beide wieder bei Werder sehen. Wenn man das denn hinkriegt durch zwei Leihdeals, nur so wird es gehen. Werder hat nicht das Geld, um die beiden zu kaufen, nach wie vor nicht. Bei Yuki haben wir gesehen, was er kann. Es war jetzt nicht konstant grandios, was er letztes Jahr gespielt hat. Er hat in manchen Spielen auch erheblich dazu beigetragen, dass du nicht gewonnen hast. Wir erinnern uns an dieses, wo war das, in Sinsheim gegen Hoffenheim, wo er dann nach 5 Minuten dem Gegner in die Achillessehne getreten hat und runtergeflogen ist. Das sind so Sachen, die natürlich auch dazu gehören, aber grundsätzlich war der eine Verstärkung hinten rechts.
Das würde ich auch sagen, genau.
Und den würde ich mit Kusshand wieder nehmen, weil der halt auch die Mannschaft kennt, weil der den Trainer kennt, weil der das Stadion, die Fans, das Umfeld, die Stadt, also der braucht wenig Zeit, den kannst du ins kalte Wasser werfen. Und selbst letzten Sommer, als er kurz vor Toreschluss kam, konntest du den ja ins kalte Wasser werfen. Das war ja der Erste, der super funktioniert hat. Der hat ein fehlerloses erstes Spiel damals gemacht bei Werder, ne?
Dem man auch durchaus angemerkt hat von der ersten Minute an, dass ihm Werder auch nicht egal ist. Das war keiner von denen, die gesagt haben, naja gut, dann lasse ich mich halt mal ausleihen und gucke, was nach diesem Jahr, das ich irgendwie mitnehme, passiert. Sondern ja, es war
der
ja
wollte
schon
sich
einer,
einbringen,
die Mentalität
der wollte gut spielen.
Hat.
Ja, ja. Genau. Ja, also das, was wir bei Samir Magula vermissen, dieses, ich will hier gut spielen, der Rest ist mir egal. Da hatte Yuki Sugawara mit Sicherheit den besseren Mix. Ne? Also der wollte jedes Spiel gut machen, sicherlich auch mit Blick auf seine Rolle in der Nationalmannschaft. Aber das erwarte ich ja von einem Fußballprofi, dass er da rausgeht und sagt, hier, geiles Stadion, geile Kulisse, ich darf mitspielen und ich will gut sein.
Ja, zumal Werder vorhatte grundsätzlich, mit Mitch Weiser ein bisschen offensiver auch zu agieren, weil er ja durchaus auch seine Stärken hat nach vorne. Und dann könntest du ja mit Sugawara hinten rechts und Weiser weiter nach vorne, könntest du ja vielleicht durchaus was anstellen. Das könnte ich mir gut vorstellen, zumal die rechte Seite, Justin Jimmer ist ja auch noch ein Thema. Da wissen wir einerseits, wissen wir nicht, ob er bleibt. Auch er gilt ja immer noch mal als Kandidat für einen Wechsel. Und auf der anderen Seite wissen wir auch nicht, doch wir wissen, dass er nicht die Ideallösung ist vorne rechts. Muss man ganz ehrlich sagen, er hat jetzt sehr lange schon sehr viele Chancen gehabt und hat eigentlich, sagen wir mal, überdauernd keine Chance genutzt, um Ansprüche auf den Stammplatz zu erheben.
Ja, wenn du Justin Jinma jetzt verkaufen kannst als Verein, wenn sich denn diese Möglichkeit noch ergeben sollte, musst du es machen. Weil da wird nicht mehr kommen. Das haben wir auch in den Testspielen der Vorbereitung gesehen. Das ist der Jinma, der letztes Jahr war und davor das Jahr war. Das ist mit Licht und Schatten. Aber das wird nicht besser werden. Ne? So. Aber der Gedanke, mit Schweizer weiter vorne zu positionieren, ist natürlich genau richtig. Und zwar unabhängig davon, ob du Yuki jetzt bekommst für hinten rechts oder nicht. Also egal, wer hinten rechts spielt, du kannst mit Schweizer davor eine Position weiter vorne positionieren. Erinnert euch mal zurück, Ole Werner hatte das sogar mal gemacht, dass er ihn vorne in Zweiersturm gestellt hat, wegen seiner fußballerischen Qualitäten. Das war gar nicht so verkehrt. Hat die Gegner ein bisschen verwirrt, aber er war auch sehr nah am Tor. Und das ist ja auch eine Stärke von Mitch, ne? Torabschluss. Ja. Je näher du ihn vorne hast, desto besser kann er flanken, desto besser kann er selber torgefährlich werden. Könnte ich mir schon gut vorstellen, in eine Position vorne rechts mit ihm zu spielen. Aber das ist alles, ne, Fantasterei im Moment. Er muss überhaupt erstmal spielfähig werden für die Bundesliga.
Ja, ja,
wichtiger ist jetzt hinten rechts die Position zu schließen. Mick Schmiedkens, da gehen die Meinungen ja offensichtlich auseinander. Das ist ein bisschen krass, ne? Also bei den Plus-Minus-Listen scheint einiges verrutscht zu sein bei dem einen oder anderen Medium. Weil die einen haben ihn schlecht gesehen, die anderen haben ihn gut gesehen. Und entsprechend fällt auch die Berichterstattung aus. Ich habe ihn mir angeguckt, ich habe eine gute Szene von ihm gesehen und der Rest war nicht gut. Das muss man entschuldigend für ihn anfügen, er ist Innenverteidiger. Und es ist dann sehr undankbar für ihn, eine offensive Rolle rechts vorne zu spielen. Man darf trotzdem gegen den Oberligisten erwarten, dass er das einen Ticken besser hinkriegt, auch was Ballbehandlung, Ballweiterleitung und so weiter angeht. Hat da nicht alles so hingehauen. Marco Grüll kannst du da hinten hinstellen, hinten rechts. Der wird es immer souverän leisten. Er wird wenig falsch machen, aber auch wenig dir weiterhelfen mittelfristig auf dieser Position, weil er kein gelernter Außenverteidiger ist. Er versucht dann eher, möglichst nichts falsch zu machen, aber er gibt dir nicht so viel über die rechte Seite. Aber das ist okay, das ist ein Mentalitätsspieler. Wenn du keinen anderen hast, stellst du immer Marco Krull dahin, meiner Meinung nach. Da freut
ja,
sich
immerhin,
jeder Trainer,
dass du
wenn
ihn
er so
hast,
einen hat. Ne?
Ja. Ja. Ja, du hast einen Mann mit einer gewissen Erfahrung, der eine gewisse Sicherheit mitbringt. Etwas, was Mick Schmidtkens logischerweise noch abgeht in diesen Tagen. Ne? Also von daher ist das sicherlich schon mal ganz gut zu wissen, dass du ihn dann hast. Wir haben jetzt viel über Zu- und Abgangskandidaten gesprochen.
Ja.
Ein Abgang wurde letzte Woche finalisiert, das ist der von Karim Koulibaly. 20 Millionen, für mich ein gutes Geschäft, auch wenn es vorher ja um ganz andere Summen ging, woher auch immer sie kam. Ich finde, für 20 Millionen muss man auch mal sagen, an der Stelle vielleicht auch Gratulation SV Werder. Der Junge ist 24 gekommen für relativ kleines Geld vom HSV, damals noch aus dessen U17 sogar. Der kommt ja jetzt gerade erst in sein erstes Herrenjahr.
Mhm.
Hat also jetzt zwei U19 Jahre beim SV Werder verbracht und sie haben es geschafft, ihn in dieser Zeit zu einem Spieler zu machen, der den Verein dann für 20 Millionen verlässt. Das ist durchaus gelungen. Ne? Das kann man vielleicht an der Stelle auch mal durchaus mal sagen.
Ja, also dieses Gratulation an den SV Werder, was du eben gesagt hast, würde ich sogar noch ganz dick unterstreichen und 10 Ausrufezeichen dahinter machen. Das ist für mich der beste Verkauf der Vereinsgeschichte. Ja, erinnert euch, der teuerste war Diego damals im Jahr 2009. Der hat 27 Millionen Euro gebracht zu Juventus Turin. Aber damals hast du auch dein Herz verloren. Du hast deinen wichtigsten Spieler verloren. Du hast einen klasse Mann verloren, dem du ewig nachgetrauert hast, auch wenn Mesut Özil dann versucht hat, da reinzustoßen. Aber erstmal war, wir haben Diego verloren. Ne? Jetzt sind wir gar nicht in der Situation, dass wir sagen, wir haben Koulibaly verloren und jetzt wissen wir gar nicht, wie wir nächste Saison bestehen sollen. Sondern wir hatten hier vor 2 Wochen erst die Diskussion, wäre der überhaupt in der Wunschelf bei allen von uns, ne, wenn wir die so hinpinnen würden. Mhm. Und da ist er nicht überall safe drin gewesen. Ne? Du verlierst also einen Spieler, der eine Bundesliga-Saison bei dir gemacht hat, den du für ein Appel und ein Ei vom HSV bekommen hast, 60.000 Euro Ausbildungsentschädigung. Und den kriegst du erst für 20 Millionen nach Straßburg verkauft. Ein richtig, richtig gutes Geschäft. Und diese Fantasiesummen, die da kursierten, das muss man ja nochmal deutlich einordnen. 40 Millionen, 50 Millionen und angebliches Wettrennen, PSG und Manchester und hau mich tot. Das hat es alles nie gegeben. Also das hat irgendein Medium angefangen, mal in die Zeitung zu schreiben oder ins Internet. Wahrscheinlich vom Berater gesteuert und plötzlich waren diese Summen im Raum.
Ja.
Werder hat die stehen lassen, hatte ich mit Werder auch schon mal drüber gesprochen, weil sie sagen, ja, lass doch mal stehen, das macht den Jungen interessant. Das war ja bei Nick Woltemade im Prinzip auch so, als der auf den Transfermarkt kam beim VfB Stuttgart damals und dann nach England ging, dass die Summen immer größer wurden. Also lass mal gucken, was passiert. Aber das war nie so, dass der den Marktwert gehabt hätte, Koulibaly, oder dass es irgendein Interesse oder Angebot in dieser Höhe gegeben hätte. Ich hätte sogar gesagt, wenn einer kommt, der für Karim Koulibaly 10 oder 11 Millionen bietet, würde ich schon überlegen, es zu machen.
Ja.
Weil du gar nicht weißt, ob der noch eine zweite Saison so gut spielt und weil du auch gar nicht weißt, ob irgendwann noch einer kommt, der mehr bezahlt. Jetzt kriegst du sogar 20 dafür, also eigentlich müsste hier Fernsehballett am Osterdeich vorbeimarschieren und das alles feiern. Das war ein richtig, richtig guter Deal. Ne?
Was ist das? Fernsehballett am Osterdeich? Kannst du uns noch mal mitnehmen in deine Gedankenwelt?
Entschuldigung, jetzt habe ich in meinem Kopf aus der Kickerzeit, da, wenn man jetzt sagt, wenn wir ein Sonderheft fertig hatten, jetzt müsste eigentlich das Fernsehballett hier einmarschieren und das alles
so. Alles klar, ja. Ich dachte, da geht so ein bisschen dieses Rheinische, ne? Die Affinität zum Karneval mit dir durch und dann bist du gleich bei irgendeinem Ballett und dann kommen da die Funkenmariechen und die tanzen über den Osterdeich, das wäre natürlich auch ganz hübsch, aber das meintest du gar nicht. Okay, ja, richtig. Jetzt muss ich mir eben ganz kurz überlegen, dass ich den Anschluss kriege, weil du hast was gesagt, zu dem ich nochmal gerne was sagen würde, aber das ist jetzt durch das Fernsehballett. Das hast du mir gecrashed, glaube ich, an der Stelle.
Ja, ich sprach über Karim Koulibaly und wie gut das ist, dass Werder so viel Geld für ihn bekommen hat.
Unabhängig vom Fernsehballett, das ist ein ganz gutes Stichwort allerdings. Wir haben es ja jetzt gerade erlebt, als Karim Koulibaly seine Agentur, Berateragentur gewechselt hat, dass er dort zitiert wurde mit dem denkwürdigen Satz, die sind in der Lage, meine Marke international zu platzieren, glaube ich, so in die Richtung ging das. Aber ich glaube an der Stelle, das war ja dann die vorherige Beratungsagentur, die dann irgendwelche Summen womöglich schon mal so durch die Gegend geschickt hat, um dann zu warten, dass ein Medium drauf anspringt, was sie natürlich auch gerne tun, verstehe ich dann irgendwo auch. So macht man eine Marke. Das ist Teil eines Markenaufbaus, indem du irgendwo so gerüchteweise schon mal streust. Also die, na, hier, die gucken schon mal Chelsea und wie sie alle heißen in England, ob sie nicht durchaus mal 50 Millionen locker machen für den Jungen, weil der ist ja halt so gut. So macht man eine Marke. Das scheint mir genau dann das Beispiel dafür zu sein. Du winkst, du meldest dich.
Ja, aber. Ja,
Jean-Julien, bitte.
Da bin ich zu sehr,
du bist dran.
Romantiker und zu konservativ für. Ich finde, das ist alles bla, bla, bla. Also mit der Marke und mit dem
Bild, wie viele Vereine. Ich habe nichts Gegenteiliges gesagt.
Ja, ich will es nur nochmal dick unterstreichen für euch da draußen. Ich finde, man muss einen Spieler nicht wichtig reden, sondern der Spieler muss sich wichtig machen durch Leistung. Alles andere kommt doch dann von ganz alleine. Und ich wurde neulich mal gefragt, ob ich denn glaube, dass Karim Koulibaly 40 Millionen wert ist. Ich habe gesagt, nein, ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er es mal wird, weil er das Potenzial vielleicht in sich hat. Er ist jung, er ist Innenverteidiger, er ist Linksfuß. Aber ich habe noch nichts von ihm gesehen in all diesen Einsätzen bei Werder, wo ich sage, das wird auf jeden Fall mal einer der 40 bis 50 Millionen wert. Jetzt muss ich allerdings einschränkend dazu sagen, ich habe auch bei Nick Woltemade bei seinen Spielen bei den Werder-Profis nichts gesehen, wo ich gedacht hätte, dass der mal für 90 Millionen in die Premier League wechselt. Ne? Also stimmt, manchmal tut es ja vielleicht auch ganz gut, in ein anderes Umfeld zu kommen. Nick ist damals zum VfB gekommen, hat einen super Trainer bekommen mit Hoeneß, der ihn unheimlich gut entwickelt hat und plötzlich bist du in so einem Flow in einer viel spielstärkeren Mannschaft mit einem anderen Offensivkonzept und wirst dann Nationalspieler für Deutschland und wechselst für 90 Millionen nach England. Also vielleicht passiert es ja auch in Straßburg mit Karim Koulibaly, dass er jetzt einen nächsten Step macht und wir sehen in ein paar Jahren dann international aufblühen. Es kann genauso gut sein, dass der in ein paar Jahren wieder bei Werder anklopft und sagt, ich würde ganz gerne nach Hause kommen. Ne? Also ja. Ich würde sagen, das ist 50-50 höchstens.
Und Werder kauft ihn dann für 3 Millionen zurück und hat ein richtig gutes Geschäft einmal mehr gemacht. Das kann ja durchaus sein. Aber wir reden über Marketing an der Stelle. Das ist, glaube ich, so. Und das wird einen immer größeren Raum einnehmen, ob man das gerne mag oder nicht. Du hast auch grundsätzlich natürlich recht. Der Spieler muss liefern an erster Stelle. Wobei, das vielleicht auch nochmal zur Unterscheidung. Bei Nick Woltemade haben wir es beide nicht gesehen, aber bei ihm war es relativ klar, er wollte auch. Er hat auch an sich gearbeitet. Auch das gehört ja dazu, wenn du dann nach Stuttgart gehst, dass du bereit bist, genau diese Arbeit fortzusetzen, die du bisher geleistet hast. Und da kommt eben eins zum anderen. Das will ich jetzt Karim gar nicht absprechen, aber da wissen wir es halt noch nicht in diesem Maße so. Sondern da ist erstmal ganz viel an Potenzial, das jetzt aber erstmal sich entwickeln muss und dann auch umgesetzt in die Realität, wenn man so will. Und die Agentur im Hintergrund baut halt eine Marke auf. Die interessiert das nicht, welche Leistung er bringt. Die interessiert nur, welches Potenzial er hat und was man daran sehen könnte in einem Deal, um da mal in diesem Sprech zu bleiben.
Ja, am Ende muss er aber auch sagen, egal wie viele Berater und Agenturen da jetzt am Werk waren und wie viele Marketing-Experten und was sie denn alles gepostet und getan haben, am Ende ist es jetzt nicht PSG geworden, es ist nicht Manchester City oder der FC Barcelona, es ist kein Weltverein, sondern es ist Straßburg geworden. Ne? Also die Marke ist noch in der Entfaltung, würde ich dann mal sagen.
Ja, aber der Ausbildungsverein von Chelsea, wenn ich das richtig von...
Ja, was man in jedem zweiten Satz betont. Jetzt ist es allerdings nicht so, und das können wir nachgucken, dass alle 22 Kaderspieler von Straßburg nach einem Jahr zu Chelsea wechseln. Na, das ist Legendenbildung. Sondern auch das musst du dir durch Leistung verdienen. Also die Tatsache, dass Chelsea eine Kooperation mit Straßburg hat, bedeutet nicht automatisch, dass Karim Koulibaly dann für Chelsea aufläuft, zeitnah, und wir den dann in der Champions League da im Chelsea-Trikot bestaunen können, sondern auch das muss er sich durch Leistung verdienen und erarbeiten. Ja. Da bin ich einfach gespannt, ob er diesen Schritt macht. Also Fakt ist mal, Stand jetzt hätte ich ihn auf Augenhöhe gesehen mit Marco Friedl und Amos Pieper. Und die werden beide nicht mehr für Chelsea spielen in ihrer Karriere. Da lege ich mich jetzt mal fest.
Aber er ist in den Dunstkreis von Chelsea gelangt. Ich glaube, das kann man so formulieren. Und wenn ihr in den Dunstkreis von uns gelangen wollt, dann schreibt ihr uns eine E-Mail, deren Adresse ich jetzt mal einfach, oder ne, ich sag jetzt mal.
Weißt du, ich habe das jetzt so oft für dich übernommen. Komm, hau raus, du machst.
Wieso hast du das so oft für mich übernommen?
Ein paar Mal jetzt zuletzt.
Wir teilen uns das hier. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt.
Seit ich das hier gemacht habe, haben wir auch viel mehr Post bekommen. Jetzt musst du es mal aufholen. Komm, mach.
Ich kann schon nicht mehr.
Du wirst eine Marke, komm.
Als Mail-Adressenaufsager, das könnte mir natürlich passieren. Ich sehe mich da auch in der Entwicklung. Ich habe das Potenzial auf jeden Fall.
Ich sehe dich mittelfristig in Straßburg.
Aber als du es gemacht hast, habe ich Chelsea gespürt. Also von daher, jetzt mal gut, das schneide ich sowieso alles raus, dieses Geseier, das kann sich doch keiner anhören. Also grün auf weiß at weser-kurier.de. Grün mit UE und weiß mit Doppel-S. Und dann kommt ihr hier an. Und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr auch eine Antwort von JJ. Dann läuft es richtig.
Und wenn ihr Pech habt, antwortet Stefan. Ja, ja.
So. das lasse ich drin, damit die Menschen da draußen mal merken, wie du mit mir umgehst. Nein, wir werden es beobachten, müssen allerdings dazu sagen, dass wir jetzt eine Woche pausieren aus Gründen.
Ja.
Sind dann aber wieder für euch da, nämlich am, lass mich kurz überlegen, 9.9., was auch ein schönes Datum, 9.9., hört sich gut an. Da sind wir wieder da und dann gibt es eben auch eine ganze Menge zu besprechen, unter anderem auch den Transferschluss und die Sachen, die sich vorher zugetragen haben. Ich sage von meiner Stelle aus erstmal bis dahin, Dankeschön, tschüss.
Ja, bleibt gesund, kommt gut in die neue Saison und denkt daran, bleibt grün-weiß.